Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duer und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Fast jeder Mensch kennt meinen heutigen Gast, aber so kennen sie wahrscheinlich nicht viele. Das Reinhören lohnt sich. Herzlich willkommen, Zwergal, Helga, Ursula, Ulla, Uschi Glas. Ihr Buch Ein Schätzchen war ich nie erschien am 28. Februar 2024, 3 Tage vor ihrem Geburtstag. Der Erscheinungstermin war ja ganz bestimmt auch so geplant. Aber wann haben Sie das Buch quasi abgegeben? Also wann haben Sie aufgehört, an dem Inhalt zu arbeiten?
Eigentlich haben wir sehr, sehr knapp gearbeitet, sehr intensiv gearbeitet. Also wir sind Stunden gesessen und haben einfach gesagt, wir lassen es nicht so dahin tröpfeln, sondern wir machen das richtig komprimiert. Also zuerst muss ich natürlich in meinen Keller gehen und ganz viel Sachen suchen. Und wo man halt so, wo ich denke, darüber möchte man sprechen, dann möchte man auch ein Foto oder was dafür haben. Und ich muss zugeben, ist nicht so ganz ordentlich gewesen. Und ich musste also ganz viele Sachen wirklich suchen. Es war wirklich mühsam. Und dann aber schon langsam dann das, und dann ist mir das was anderes wieder eingefallen. Ich meine, das hast du doch auch noch irgendwo, wo ist es denn? Und ja, so.
Also gar nicht mal 5 Jahre vorher, so wie beim Film das häufiger ist, sondern wirklich sehr kompakt, ne?
Ja, beim Film ist leider Gottes so, dass ich bis ein Drehbuch, also bis du mal eine Idee hast, die Idee ist schon gut und ist super toll, und bis sich's dann endlich entwickelt und bis mein Ding, und dann wird's wieder verworfen und dann wird da eine Änderung. So kann man natürlich ein Buch eigentlich nicht schreiben. Also nicht sowas, weil es geht ja doch um keine Erfindung und keine Fantasie, sondern es geht einfach darum zu erzählen. Und was ich immer gut fand, wenn eben wie jetzt die beiden, vor allem mit der Peter, der einfach dann auch ganz andere Fragen stellt. Oder Dinge, wo ich dann denke, ach, das erzähle ich gar nicht, das interessiert eh keinen Menschen. Und dann, wenn er aber dann so reinbohrt oder so, dann denke ich mir, ja gut, dann erzähle ich das doch. Von mir aus ein Buch zu schreiben, wenn ich ganz alleine mich hinsetzen sollte, würde ich kein Buch schreiben. Weil man denkt, na, das interessiert keinen Menschen, das interessiert auch keinen. Ach, nee, das erzähle ich schon gar nicht, oder? Und aber so war es eine sehr intensive Arbeit. Also wir sind wirklich Stunden und Stunden gesessen, wirklich. Also haben sie es nicht leicht gemacht. Und er hat es mir nicht leicht gemacht, aber es hat richtig Spaß gemacht.
Also Ihr Buch ist ja tatsächlich, wie ich finde, ein Mutmacherbuch, in dem Sie Menschen Mut machen, kongruent zu sein, also sie selbst zu sein. Ja, nicht zu stark von außen irgendwie verbiegen lässt und auch fleißig und zuverlässig ist. Und vor allem auch um diesen respektvollen Umgang mit anderen, also das mit dem Miteinander, finde ich, da habe ich viel drin wiedergefunden. Und ich würde sagen, Disziplin spielt auch irgendwie eine große Rolle in dem Buch. Ja. Und Sie verraten auch vieles darüber, was für Sie gut funktioniert hat und was nicht. Also jetzt sei es die ewige Frage, ach, wie können Sie nur so fit sein und so toll aussehen? Und ne, so diese klassischen Fragen, die man Ihnen einfach immer stellt in jedem Interview, die beantworten Sie ja alle in diesem Buch. Wer hatte aber die Idee für den Titel?
Die Idee kam vom Verlag, weil man hat hin und her getan, wie soll man das nennen und so. Also die Entwürfe gelesen haben plötzlich eigentlich dann entdeckt, wie viel Widerspruchsgeist ich habe, weil viele natürlich denken, mal, die ist halt einfach nett, ja, oder irgendwie so ähnlich stellt man sich vielleicht vor. Und dann haben die aber beim Lesen plötzlich so diese Jungen, die das alle gesagt, die ist ja rebellisch, die macht ja wirklich, die hat gesagt, nein, das mache ich nicht und das mache ich auch nicht. Und das hat man so abgesprochen, dabei bleibe ich jetzt und machen wir nicht anders und so. Und dann haben die eigentlich gefunden, also was man so unter Schätzchen versteht, ja, das ist ja eigentlich jemand, eine liebe Person, natürlich ein Mädchen oder eine junge Frau oder so, aber auf jeden Fall eine nette, die nicht immer widerspricht und zu kratzbürstig ist oder ja, und die Leute auf die Palme bringt. Und dann fand ich das eigentlich ganz gut, weil ich wäre auf die Idee nicht gekommen, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich fand es dann, weil die das eben beim Lesen sozusagen entdeckt haben, dass das, also das nicht angepasst, nicht lieb und nur Ding, sondern einfach auch die Verteidigung der eigenen Person ist mir immer sehr wichtig gewesen. dass man sozusagen sich selber der beste Freund ist. Das ist so, was ich, wenn ich gefragt werde, wie machst du das und das, dann sage ich immer, pass auf dein kleines Pflänzchen, du bist dein kleines Pflänzchen und pflege das. Pass auf, du musst auf deine kleine Pflanze selber aufpassen und die verteidigen.
Also ich kann tatsächlich jedem nur ans Herz legen, dieses, wie ich finde, persönlich tiefsinnige und auch sehr unterhaltsame Buch, also ich habe auch immer wieder sehr lachen müssen, einfach zu lesen. Und während des Lesens sind mir tatsächlich so ein paar Fragen einfach durch den Kopf gegangen, die ich Ihnen jetzt gerne stellen würde. Ja. Und aufgrund auch unserer ein bisschen begrenzten Zeit möchte ich mich eigentlich jetzt schon mal dafür entschuldigen, dass die womöglich, dass wir da so ein schnelles Themenhopping haben.
Ja, das sind kein Problem.
Wirklich querfeldein Fragen gewesen, ja, die mir beim Lesen kommen, dachte ich, wann kriegst du jemals die Chance, von jemandem das Buch zu lesen und direkt, wo es noch ganz frisch in mir ist, einfach nochmal tiefergehende Fragen zu stellen.
Gut.
Also dementsprechend, also schon mal vorab, Achtung, also könnte jetzt ein bisschen wild werden, was die Themensprünge angeht. Sie sind ja mit 3 älteren Geschwistern aufgewachsen, 2 Schwestern und ein Bruder. Mhm. Und mussten die sich eigentlich schon von einigen Geschwistern verabschieden?
Ja. Ja.
Von den beiden Ältesten?
Von meinen beiden Schwestern.
Ach, von ihren beiden Schwestern?
Mhm. Ja.
Weil von ihre Schwester Heidi hatte in ihrer Nähe doch gelebt.
Genau, die hat sozusagen meine andere Schwester auch, die waren eigentlich alle so, also ich habe in Grünwald, meine Schwester auch in Grünwald, die Heidi in Grünwald und meine andere Schwester ganz nah. Also es war eigentlich ganz nah. Wir drei waren eigentlich ja ziemlich auf Tuchfühlung, wenn man so will. Ja.
Haben Ihre Geschwister Sie immer weiterhin Ulla genannt? Waren Sie immer Ulla für die?
Die Uli. Ja.
Mhm. Und wie lange hat Ihr Vater Christian Sie Zwergerl genannt? Gab es da irgendwann so einen Bruch, dass Sie zu alt waren?
Also irgendwann hat er natürlich aufgehört, aber am Anfang war ich halt immer das Zwergerl, weil die Jüngste halt und immer die, ja, die anderen Geschwister, die immer aufpassen mussten. Und das Zwergerl war halt einfach schon, ja, auch der Kampf mit meinem Vater natürlich, habe ich ja auch geschrieben. Das war eben wahrscheinlich ein Rätsel, dass gerade die Vierte, gerade die so eine Rebellin ist und einfach immer nochmal stampft und sagt, nein, ich will das jetzt genau wissen und da kommst du mir jetzt nicht aus und so. Und aber ich glaube, irgendwann hat er es natürlich gelassen. Aber wir sind, ja, es kommt natürlich dann auch so, dass wenn man dann schon langsam älter wird und sagen wir mal, wenn du noch ein Kind bist, hast du nicht so viel Widerspruch. Du widersprichst zum Beispiel bei dieser Geschichte, was mein Vater hatte. Er hat das letzte Wort, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass es noch gibt. Aber bei uns war das so. Bei uns hat der Vater am Tisch das letzte Wort gehabt und auch meine Mutter durfte nichts mehr sagen. Und das war mir als Kind schon da gedacht, wieso? Wieso darf er sagen und ich darf es nicht sagen? Ja? Da war ich öfter da auf unserem Katzentisch dann gesessen, zum Vergnügen von meinen Geschwistern, weil meine Geschwister waren da irgendwie, haben vielleicht auch mehr Respekt gehabt vor meinem Vater. Und ich denke, habe ich durch dieses viele Nachdenken mir auch dann eigentlich für mich selber erklärt, dadurch, dass ich meinen Vater ja nicht, also ich als schon kleines Wesen, meinen Vater ja erst kennengelernt habe. Und während meine Geschwister, die haben den Vater natürlich sozusagen ja immer wieder, wenn der sozusagen noch nicht im Krieg war und oder dann in Urlaub war, kam der halt und war da. Und ich bin ja dann eben 44 geboren und da war der Krieg dann zu Ende, also 45, wie wir alle wissen, und dann war der halt nicht da.
2 Jahre dann noch Kriegsgefangenschaft, ne?
Genau. Und da denke ich mir, war mir vielleicht immer ein bisschen fremd, weil meine Geschwister, die sind um den Hals gefallen und ich weiß es wie heute, ich könnte es genau noch sagen, wie ich da unter dem Tisch saß und von unten da rausgeguckt habe und geschaut habe, wer ist das? Und es war für mich natürlich auch ein Riese, mein Vater war 1,87 groß, der war wirklich ein großer Mann, auch für die damaligen Verhältnisse, schon relativ groß, heute ist es auch keine Größe mehr, heute sind die Jungen 2 Meter, aber sagen wir, der war groß und da war das einfach für mich ein fremder Mensch. Und die Zeit, glaube ich, dieses Vertraute oder dieses in Frage stellen, das hat sich bei mir eher angeboten, glaube ich.
Ich fand das aber auch immer ganz süß, wie Sie das dann geschrieben haben, dass Sie ihm zwar das letzte Wort gelassen haben, aber innerlich dachten, Gedanken sind frei.
Genau.
So, und dann trotzdem abgezogen sind.
Du kannst mir sagen,
ja.
So, ja.
Sehr beharrlich.
Ja.
Also so
genau.
Dieses so ein bisschen sturköpfig, ja, würde ich das vielleicht auch nennen, so, ja, also ja, unbeugsam, ja, im positiven Sinne.
Weil ich mir gedacht habe, wenn der auch, wenn es solche Gespräche gibt eben, die nicht demokratisch geführt werden, wenn er sagt, das ist so, und jetzt ist Schluss und jetzt wird kein Wort mehr geredet, denken wir uns, okay, dann denke ich mir trotzdem das aus, was ich mir denke und was meine Lösung ist und nicht seine Lösung, ja. Und ja.
Und gemacht haben sie dann trotzdem ja auch häufig eh das, was sie sich in den Kopf gesetzt, ja, haben, selbst wenn sie, ja, in dem Moment ruhig waren,
ja,
genau, und genau, stillschweigend, ja, erstmal gesagt haben, okay, dann sind das eben die Regeln,
genau,
aber ja, dann
aber
doch.
Immer ist es ja auch nicht gelungen, also nee, deswegen war ich oft auf unserem kleinen Katzentisch, wie wir das genannt haben. Ich weiß gar nicht, ob das in anderen Familien auch so
doch
heißt.
Also Katzentisch.
Kennt ihr auch den Katzentisch?
Nein, ich kenne Katzentisch.
Ich habe viele gefragt schon, was ist ein Katzentisch bei uns? Das war eben dann sozusagen ein Kindertisch.
Ja,
also
der
war ja niedrig, ja. Also nicht ein normaler Esstisch, wo wir normal saßen, sondern der war niedrig und dann hast du deinen Kinderstuhl gehabt und dann konntest du da sitzen und an die Wand schauen oder was. Ja.
Ja. Ist der stinkende Herbert eigentlich jemals ausgebrochen?
Mm. Der stinkende Herbert, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Man muss mal ganz kurz dazu sagen, das ist ja eine Eidechse gewesen.
Das ist ein kleiner Varan. Also
ja,
ich habe immer gesagt, so ein, und der war natürlich in so einem Terrarium drin, also geschlossen. Wenn du es aufgemacht hast, hast du wirklich so. Sowas von stinken, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Aber ist der jemals auch ausgebrochen oder ist er immer im Terrarium?
Nein, der ist nicht ausgebrochen. Nein,
okay.
Nein. Aber den habe ich verschenkt mitsamt dem Käfig, weil der war auch noch teuer, ja. Und da habe ich irgendwie jemand, was, Sie haben die Dinge, ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam, irgendeiner, der so mit Reptilien gemacht, sage ich, ja, was würde denn der kosten? Sage ich, gar nichts. Alles Käfig, da, als
mit Schleife.
Boah, mit allem drüber. Boah. Und der, was, sind Sie sich sicher? Ja, sag ich, ich bin 100% sicher, bitte holen Sie ihn ab. Boah. Boah.
Welchem Ihrer Kinder gehörte die Vogelspinne und hatten Sie die jemals auf der Hand?
Nein, ich habe sie nicht angefasst. Konnte ich nicht. Das war der Garfield, der gehörte meinem Alexander, meinem mittleren Sohn. Und der wollte unbedingt eine Vogelspinne haben. Und unsere Marianne, die ja in meinem Buch auch vorkommt, unser Kindermädchen, also die alle meine drei Kinder mit großgezogen hat, die hat die wirklich so den Garfield so wandeln lassen auf den Körper. Sag ich, Sie müssen das machen. Der hat ganz zart, der ist ganz weich. Wenn Sie wollen, dass mich der Schlag trifft, dann machen wir das, ja. Ansonsten keine Chance. Und dann wollte ich den auch beobachten, das war auch so gut. Wenn man den muss man ja natürlich lebendige Viecher, also so ja, Heuschrecken und sowas geben. Und davor habe ich immer, also das habe ich versucht, ihm das nach hinten bei seinem Abdomen dahin zu werfen, um zu sehen, wie schnappt diese Spinne diese kleine Kakerlake da, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Keine Chance. Das ist so blitzschnell, sie können unmöglich mit den Augen das sehen, wie schnell das Ding und das Viech hat. Das war die einzige Mutprobe, die ich machte. Nein, weg, war schon erledigt.
Auch die ist nie ausgebrochen, gehe ich
mal
davon aus.
Nein.
Das wäre ja so ein bisschen mein absolutes Horrorszenario, wenn mein Kind irgendwie Vogel. Also erstmal muss ich mal sagen, Hut ab. Meine Kinder auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall hätte ich eine Vogelspinne ins Haus gelassen. Egal, was man mir gesagt, mich bekniet hätte, keine Ahnung. Erstmal Kongratulation dazu. Und dann aber Glück gehabt, dass die nicht ausgebrochen ist. Also,
wir haben eben da damals auch so, wir haben Hasen und Katzen und Hunde, alles so. Und dann kamen halt die Exoten auch noch dazu. Oh Gott.
Von Ihrer Mutter Josefa haben Sie mit auf den Weg bekommen, setz dich auf die andere Seite des Tisches und betrachte die Dinge mal von der anderen Seite. Und von Ihrem Vater, der hat Ihnen häufiger gesagt, ach Zwergerl, du musst selbst wissen, was du tust, solange du abends in den Spiegel schauen kannst. Ich finde, das sind zwei unbeschreiblich wertvolle Grundwerte und Haltungen, die Ihnen da mitgegeben worden sind. Gibt es etwas Vergleichbares, was Sie Ihren Kindern mitgegeben haben?
Also ich habe natürlich meine Kinder ja eigentlich nicht so erzogen wie meine Eltern. Ich war, glaube ich, auch viel zu... Ich würde heute kritisch sagen, ich war viel zu, wenn man es so sagen kann, eigentlich tolerant und
modern.
Weil ich natürlich dadurch, dass ich von vielen Verboten immer umgeben war, wollte ich meine Kinder eigentlich, sage ich jetzt mal, demokratisch erziehen und mit Diskussionen, dass man sagt, man kann darüber sprechen, aber wir sagen nicht, so ist es und fertig und Schluss, sondern diskutieren. Da kann es natürlich auch passieren, dass du diskutierst ohne Ende und es gibt keine Lösung. Aber ich wollte eigentlich großzügig sein und ich wollte eigentlich nachsichtig sein und nicht so, zum Beispiel auch so Sachen, was ich nie gemacht habe und was ich heute noch blöd finde, ist, wenn jemand irgendwie, sagen wir mal, eine schlechte Arbeit schreibt, ja, dann zu sagen, das hätte ich ja gleich sagen können, wenn du schon nicht lernst, dann hast du eben nur, das ist doch eh schon schlimm genug. Ich habe auch zum Beispiel auch nie geschimpft oder irgendwas, wenn ein Glas runterfällt, wer schmeißt schon ein Glas extra hin, ja? Wenn es passiert ist, ist es sowieso unangenehm, ja? Also ob das jetzt ein erwachsener Mensch ist oder ein Kind ist oder ein Jugendlicher, ist egal. Ich finde, da immer noch drauf zu hauen, das finde ich, das ist einfach lächerlich, ja? Und wie gesagt, eine schlechte Note, wer hat die schon gern? Und dann da, also so, oder Strafen aussprechen, das konnte ich ganz schlecht, weil ich gedacht habe, bist du kleinkariert? Weil da habe ich oft gedacht, so, wenn du jetzt heimkommst, dann mache ich jetzt dann so und so. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, kannst du nicht mal ein bisschen, was ist denn das? Was ist denn das für eine Rache oder was soll denn das sein? Also das konnte ich gar nicht. Aber die Geschichte von erst mal in den Spiegel schauen oder auf die andere Seite, das hat mir sehr, sehr mir gut getan. Und vor allem, wenn ich immer Gespräche habe mit Kolleginnen, mit jungen Leuten, mit jungen Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann so oft sagen, ja, wie hast du das hingekriegt? Dann sage ich denen das zum Beispiel als Beispiel. Weil auch das ist so eine große Verführung. Also das hat mein Vater natürlich nicht gesehen, sondern der meinte einfach so generell am Abend, mach deine Bilanz. Ja, es kann in Form von einem Gebet sein, dass du sagst, habe ich heute gut gemacht oder nicht? Oder einfach nur zu sagen, oh, das war halt nicht ganz so klasse oder Ding oder so. Weil gerade wenn man sehr erfolgreich ist, ist die Gefahr, dass man sich plötzlich einbilden könnte, man wäre was Besonderes. Ganz, ganz groß. Weil man wird natürlich viel gelobt und mal toll und das toll. Oder eben ein Film hat großen Erfolg und da kriegst du die goldene Leinwand und ach Mensch, du super. Und wenn du da nicht deine Selbstkontrolle hast, weil die Leute meinen es ja nicht schlecht mit einem, wenn die einem loben oder wenn die einem verehren, das ist ja erst einmal sehr schön, aber man muss selbst die Kontrolle sozusagen behalten und sagen, das bin jetzt ja ich, die kleine Pflanze Uschi, ist es nicht, ja. Sondern ich muss ja mit mir zurechtkommen. Mit mir als Privatperson tatsächlich. Und nicht mit dem Glamour und ach, heute habe ich Migräne und jetzt heute tue ich mal die Maskenbilder nicht schlecht behandeln, weil ich schlecht schlafen habe oder sowas. Das geht halt alles überhaupt nicht. Und das hat mir, glaube ich, einfach schon gehört. Also ich denke schon, weil das war von Anfang an so, du wirst so gelobt, du bist so jung und so und dir wird alles hingeschmissen, du kannst alles, du könntest dich schlecht benehmen. Jeden Fall sagen, mach nichts, lass sie ruhig, das geht schon. Ja, ich bin da ein bisschen, aber ja, wie ich erlebe das ja. Also jetzt eben auch mit jungen Kolleginnen oder Kollegen, wo ich denke, oh, schade, das geht schon einen schlechten Weg, ja.
Aber ich würde behaupten, dass das eines auch ihrer, naja, Erfolgsrezepte ist, dass sie auch jetzt über so viele Jahrzehnte so unglaublich erfolgreich sind. Also nicht nur eine hohe Disziplin besitzen und sehr gut vorbereitet, zum Beispiel ans Set kommen. Davon können wir ja auch teilweise Lieder singen. Also da sitze ich manchmal und denke, warte mal, es ist Probenbeginn und derjenige kann seinen Text nicht.
Ja, das geht nicht. Also, das ist gestohlene Zeit.
Aber das machen natürlich auch ganz gerne mal Leute mit großem Namen, die denken, ja, und dann mache ich hier und dann mache ich da und dann improvise ich hier und da. Und ich habe da enorm vor so einer hohen Professionalität einen enormen Respekt und bin aber auch der Überzeugung, dass man dann tatsächlich auch lange in diesem Geschäft arbeiten kann.
Ja, also ich, weil Sie vorher von Disziplin gesprochen haben, ich denke, ganz wichtig, dass man eine Begabung haben muss, die also Gott gegeben ist oder von Natur hat man halt eine Begabung oder man spielt gerne oder so. Aber ohne Disziplin kannst du ich glaube, gar keinen Beruf machen, aber schon den Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin, ist so verführerisch, eben aus verschiedensten Gründen, dass man da sagt, ich muss mich jetzt da reinwerfen und ich Ding und jetzt kann ich nicht und ich kann eigentlich erst um 9, ist es viel zu früh, ich kann eigentlich erst um 11 mich hingeben. Das ist, das geht nicht, weil es ist halt, ja, um 5 Uhr aufstehen und los geht's. Und jetzt kann ich nicht sagen, ich kann aber jetzt um 8.30 Uhr kann ich noch keine Liebesszene spielen, weil ich das einfach nicht kann. Ja, hallo. Ja, so spielt die Musik nicht. Und ich finde eben, das ist eben das, was man auf die Begabung, die man Gott sei Dank hat, ist die Disziplin, da sage ich immer, das ist wie so eine Corsage, die du anhast. Also du gurgelst in dir, da geht das alles so. Und dann musst du eine Corsage haben, die das Ganze zusammenhält und sagt so, und jetzt alles zusammenhalten, Temperament ist gut, alles ist gut, aber es ist eben jetzt so. Und ich erlebe oft auch zum Beispiel, wenn man so einen Termin hat, wenn ich dann noch, sagen wir, 16 Uhr bin, ich 16 Uhr da, sage ich, sind Sie pünktlich? Sag ich, ich kann auch wieder gehen. Aber wenn wir jetzt verabredet sind, Sie sollen meine Zeit nicht stehlen und ich will Ihre Zeit nicht stehlen. Weil es ist ja, wenn jemand jetzt, sagen wir, eine Stunde später kommt, dann sitze ich da und denke mir, ja, sag mal, ich hätte ja was anderes machen können. Ich könnte ja, was weiß ich mache, blöd schauen oder was. Aber auf jeden Fall möchte ich nicht auf jemanden eine Stunde warten, weil der jetzt gerade denkt, ach, das... Ach,
ja, weil er sich verplant hat.
Oder verplant,
also, ja. Also so dieses, weiß nicht, länger gedacht hat, dass er zum Schminken braucht, als genau. Er eigentlich brauchte. Also einfach schlecht organisiert ist in seinen Abläufen. Ich finde einfach, Pünktlichkeit ist eine Form von Respekt.
Ich
finde einfach, wenn jemand pünktlich ist, also ich bin grundsätzlich gerne sehr, sehr pünktlich,
ja.
Weil das ist für mich eine Form von Respekt, die ich der Person zolle, weil ich halt sage, deine Zeit ist genauso wichtig wie meine Zeit.
Genau.
Und unsere Zeit ist ja sehr eng bemessen. Generell, genau. Egal, ja, ob man es aufs ganze Leben sieht oder aber auch nur auf 3 Stunden Termin.
100%. Und die Meinung habe ich eben auch und finde es also nicht mehr als recht und billig. Ich finde es einfach normal. Oder zum Beispiel, sag mal, du wirst abgeholt von einem Fahrer, der muss dich hinbringen, was weiß ich, 7.30 Uhr Maske und du kommst einfach nicht. Und dann sitzt der da unten und dann kriegt der wahrscheinlich eine auf die Mütze, weil er sagt, da musst du dann anrufen, du musst dann schauen, dass die runterkommt oder so. Also auch da wird schon Stress sozusagen vergeben oder auf irgendjemand draufgedrückt, der dann hinterher vielleicht einen Anschiss kriegt. Und das finde ich, das ist einfach, das hat keiner verdient.
Sie nennen in Ihrem Buch schicksalhafte Begegnung von Menschen, recht passend, wie ich finde, Schnittstellen. Und können Sie noch mal einmal ganz kurz die Geschichte zum Thema Schnittstellen erzählen? Und zwar die mit der Geburt Ihrer Enkelkinder Karl und Georg,
ja.
Die fängt ja weit vorher an.
Die fängt weit vorher an. Also ich muss aber so erzählen vielleicht, die Julia war also schwanger mit Zwillingen und da hast du natürlich Vorgespräche mit also jede Schwangere natürlich mit einer Hebamme und dann war das so, dann sollte der Geburtstermin kam näher und sie will die erreichen und da war die Hebamme plötzlich in Urlaub. Und sie rief mich an und sagte, Mom, kannst du das vorstellen? Das kriegst du sowieso so schwierig. Es ist wirklich schwierig, eine Hebamme zu kriegen. Jetzt ist die in Urlaub, was mache ich denn? Und es ist ja jetzt jeden Moment, mehr oder weniger, also es war noch nicht übermorgen, aber so, es war halt wirklich Stress. Und dann rief sie mich an und sagt, Mami, jetzt habe ich einen Termin bei jemandem. Sag ich, Gott sei Dank, ja. Also, so. Und dann rief sie mich an und sagt, was Folgendes, die sitzt so da, die Hebamme, die Frau, und spricht und sagt dann so plötzlich, sie erinnern mich so wahnsinnig an eine, ist ihre Mutter zufälligerweise eine Schauspielerin? Dann sagt die Julia, ja. Dann sagt sie, ist das die Uschi Glas? Dann sagt sie, ja. Dann sagt sie, dann habe ich sie auf den Arm gehabt. Und zwar war die Hebamme war Assistentin, also Praktikantin, wenn man so will, ja. Und die Haupthebamme, die also bei mir da mit dabei war eben, die hat dann, gesagt, die Uschi Glas, der will mitgehen, der will mitgehen, der will mit reingehen. Und dann hat die gesagt, ja, dann geh halt mit, da kannst du mal zuschauen, wie das ist, dann muss man das auch lernen und so. wie das ist. Und dann hat sie eben gesagt, darf ich das Baby auf den Arm haben? Und dann hat diese Frau, also das muss man sich vorstellen, und ich, also es hört sich ja so blöd an, dass man sagt, das gibt's ja gar nicht, hat die Julia
mit auf die Welt geholt.
Also mit auf die Welt geholt. Mhm. Und dann sitzt die schwangere Julia vor ihr und Hände ringend eine Hebamme suchen, und dann ist es just diese Frau. Ja, also wenn ich das nicht wahnsinnig finde. Also ich habe gesagt, Julia, das gibt's gar nicht. Das kannst du, dann sage ich immer, ich mache immer so ein Beispiel, wenn ich sowas, wenn ich das jetzt in ein Drehbuch schreiben soll, und dann schreibe ich das, sagt der Redakteur, sagen Sie mal, geht's noch?
Das also glaubt doch
eh
keiner.
Ja, so ein Zufall können Sie mir doch nicht erzählen, das gibt überhaupt, das gibt's auf der Welt nicht. Und es gibt, ich habe so viele Sachen erlebt in meinem Leben, wo du das sagst, das kannst du in einem Buch nicht schreiben, weil die sagen, ich spinne das so, also sag mal. Aber es ist wirklich, also unglaublich.
Und ich fand die Bezeichnung, also Sie benutzen ja das Wort Schicksal, auch wie wir alle in dem Buch, aber auch dieses neue Wort Schnittstellen, also speziell diese Schnittstellen mit Menschen, die plötzlich in ein Leben zu uns
richtig
kommen.
Richtig, genau.
Also an einem Punkt und unser Leben plötzlich so massiv verändern.
Ja.
Egal in welche Richtung.
Egal in welche Richtung. Aber wie gesagt, ich habe diese Sachen auch gehabt. Da im Pygmalion habe ich ja auch geschrieben, da habe ich wirklich in der Nacht den Traum gehabt. Da war ich 36 Jahre schon, weil mein Benjamin war 4 Jahre, deswegen weiß ich 100%, dass es so war. Und da habe ich geträumt, aber so plötzlich, oh schade, die Eliza hätte ich so gern gespielt, aber es ist zu spät, oh nee. So war das plötzlich so im Traum, so Ding. Am nächsten Tag gehe ich auf dieser Maximilianstraße, kommt die Frau Sturm über die Straße rüber und sagt, warum spielen Sie nicht unsere Eliza? Da war ich so, dass ich gedacht habe, jetzt wird mir schwindlig und jetzt falle ich um, weil so spinnen kann man nicht. Also wissen, weil das ist so, das ist wie so ein, das ist wie so, da kommt man manchmal so vor, wie wenn man so in der Wartung so, wow, denkst du, was ist los, was hat sie gesagt? Und dann habe ich in meinem ersten Schreck gesagt, ja, die kann ich nicht spielen, weil ich kann ja nicht Berlinern. Und dann sagt sie, nein. Die Uraufführung war damals in Wien, und die erste Eliza hat wienerisch gesprochen. Und deswegen wollen wir jetzt in München eine bayerische Eliza machen. Ha? Das bleibt natürlich. Und nun, jetzt muss ich noch das Schönste sagen, weil ich schaue meine eigenen Sachen immer nicht an. Ja? Und jetzt habe ich neulich wühlig, auch bei dieser ganzen Geschichte da, finde ich eine DVD Eliza, Pygmalion. Die habe ich noch nie angeschaut. Das habe ich irgendjemand, hat mir das einmal geschickt, keine Ahnung. Und dann habe ich plötzlich gedacht, jetzt schaue ich mir das an, habe mir angeschaut. Und mein Mann hat es mit mir angeschaut und hat gesagt, um Gottes Willen, ich habe ja nicht gedacht, dass du so gemein bayerisch sprechen kannst. Es ist so brutal bayerisch, dass man also wirklich, ich kann es kaum verstehen, was ich da alles sage. Mit dem Karl-Heinz Vosker als Higgins und Erik Ode als Pickering und so, also ganz toll. Und Alexander Golling, mein Vater. Also das hat mir dann große Freude gemacht, das eigentlich endlich mal anzuschauen nach so vielen Jahren.
Ich würde ja sagen, das unterstreicht ja auch ein bisschen Ihre Haltung, die Sie auch im Buch schreiben, dass man sagt, man sollte positive Dinge sozusagen ins Universum, ins Leben schicken, damit auch positive Dinge zurückkommen können. Oder auch nur so funktioniert es, weil wenn man nur Negativität verbreitet, dann kommt auch Negativität zurück.
Das glaube ich auch.
Das würde dann ja sozusagen quasi genau auch sich decken mit den Schnittstellen.
Ja. Also ich glaube das ganz fest, ich glaube fest daran, dass es nicht egal ist, wie man sich benimmt zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das ohne irgendwas ist. Ich glaube, wenn du gemein bist und selbst wenn du es vielleicht selber gar nicht so genau merkst mehr, weil du es irgendwo anders lebst, in irgendeiner anderen Sphäre, aber ich glaube, dass das nicht gut tut. Das glaube ich wirklich.
Ja, und sei es auch nur für einen selbst.
Ja, also zum Beispiel, wenn mich jemand auch mal irgendwie so blöd anredet oder so, mal was passiert, mal so, dann hast du doch auch so irgendwie so ein Knödel, denkst, was war jetzt eigentlich? Ach so, der war ja ziemlich grob da, ja. Ach so, Oder eine Tür fällt dir vor der Nase zu, denkst, ach so, ja, es ist ja nicht mehr in, man hält ja nicht mehr die Tür auf, okay, ja. Weil das halt, ja, kommt für mich auch immer so eine lustige Geschichte raus, wenn ich also irgendjemandem mal sage, es wäre schon schön, wenn man guten Morgen sagt oder Ding oder nicht an der Maskenbildnerin oder Garderobe die Laune auslässt, dann sagt dir so eine junge Kollegin, ich bin eben nicht so verlogen wie du. Weil die meint, die Ehrlichkeit, also wenn du jetzt unzufrieden bist mit jemandem, dann musst du das auch direkt, oder wenn die schlecht ausschaut an dem Tag, dann musst du das der sagen, weil das ist die Wahrheit. Und deswegen hat sie gemeint, ich bin verlogen, weil ich freundlich bin oder so, weil ich vielleicht gar nicht freundlich sein möchte, aber doch freundlich bin. Und deswegen bin ich verlogen. Und ich denke, da könnte was dran sein. Nur ist es ja so, ich sage mal, wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich halt gar nichts. Also ich fange jetzt nicht an zu sagen, das oder das oder so. Aber erstens mal, wenn irgendwas zu sagen ist, würde ich das jemandem auch alleine sagen und sagen, das war nicht in Ordnung oder so, das kann man ja sagen. Aber eben nicht als Manifest, dass du sagst, und du hältst jetzt den Mund, sondern derjenige kann auch sagen, Entschuldigung, ich habe das falsch verstanden oder du hast da auch das gesagt oder irgendwie so. Also, dass man auf jeden Fall auf der Diskussionsbasis bleibt, aber eben auch eine Höflichkeit, finde ich, hat mit Verlogenheit nichts zu tun.
Ich vermute auch, dass manchmal Menschen da dieses Pendel falsch verstehen. Also sie geht ja davon aus, dass wenn man zu höflich oder die ganze Zeit nur höflich wäre und nur immer nette Dinge sagt, dann würde man sich verstellen. Und nur wenn man wirklich sagt, was man denkt, nur dann ist man ehrlich. Und ich würde ja sagen, es ist ja wie immer, es ist ja die Mitte. Es ist ja immer dieses... Eine Form von Höflichkeit ist auch, da sind wir wieder beim Respekt, also es ist einfach, ich finde irgendwie, man kann jede Situation durchstehen, egal wie unangenehm, mit einer Portion Höflichkeit.
Finde ich schon, finde ich auch, finde es eigentlich, ja, und wenn man jetzt, sagen wir mal, angenommen, jetzt hat man ganz schlecht geschlafen oder hat vielleicht, ja, ich weiß nicht was, dann kannst du ja trotzdem in die Maske gehen und sagen, guten Morgen, wie geht's euch? Weil wieso soll jetzt zum Beispiel meine arme Judith jetzt, nur weil ich vielleicht mit irgendjemandem, was weiß ich, da das Fett abkriegen, das sehe ich dann nicht, weil das muss man ja dann auch zurücknehmen, weil das hat jetzt damit nichts zu tun, ja.
Ja, und vor allem ist es ja auch immer wichtig, dass man guckt, hat jemand überhaupt nach der Meinung gefragt?
Ja, auch das zum Beispiel.
Das ist ja, ne? Also ich finde, ich muss ihr kein Feedback geben, wenn sie mich nicht nach Feedback gefragt hat. Ne? Also ich kann eine Korrektur erwünschen, wenn ich jetzt meinetwegen, wir bleiben bei der Maskenbildnerin, weil es einfach jetzt so einfach ist. Ne? Wenn ich da jetzt irgendwie denke, das gefällt mir nicht, dann kann ich ja bitten um eine Korrektur und sagen, du, das gefällt mir persönlich jetzt nicht, kannst du das so und so bitte noch ändern? Aber ich muss ihr trotzdem nicht sagen, was machst du da, du kannst deinen Job nicht, weil erstens kenne ich sie nicht lange genug.
Eben. So,
also
eben.
Das ist mal das Erste.
Und dann und es ist auch so, ich muss ehrlich sagen, ich schmink mich selber, also ich privat natürlich, aber wenn ich einen Film mache und die Maskenbildnerin entscheidet die oder den Teint, sage ich mal so, dann ist es ja schon abgesprochen mit dem Filmmaterial, mit den Dingen. Ich denke mir dann oft, also ich weiß ich jetzt nicht, aber wenn ich dann sage, ja, die Kamerafrau haben wir jetzt zum Beispiel ganz, ganz toll gehabt, die hat eine bestimmte Auflösung und ich weiß genau, was die braucht, auch zum Beispiel, ob du dir die Schatten einlegst oder wie oder solche Augen machst, das passt eben dann nicht, weil das Licht anders gestellt wird und das kann ich gar nicht beurteilen. Da muss ich mich einfach auf so einen Profi verlassen und sagen, wenn die das weiß und die Kamerafrau kennt, die Regisseurin kennt und weiß genau, das wird das, so schaut es dann aus, da muss ich mich verlassen. Da kann ich nicht heimlich dann doch immer noch mal was machen. Ja, also, ja, gibt's alles.
Gibt's, ja,
also, ja,
ich weiß.
Ja, eben.
Sie haben das im Zusammenhang mit Ihrer kurzen, aber intensiven Zeit mit Romy Schneider so wunderbar formuliert, dass Sie sich mit ihr zwar über politische Positionen gestritten, sich aber nie zerstritten haben.
Ja.
Haben Sie das Gefühl, dass sich unsere Gesellschaft nicht mehr richtig streiten kann?
Also ich habe sowieso ein Problem mit dem Wort Streit, weil es gibt ja es gibt die Unterhaltung, es gibt die Diskussion und dann gibt es den Streit. Und der Streit ist eigentlich ein Streit ist eigentlich dazu da oder ist es erklärt, dass du jemanden niedermachst. Beim Streiten willst du gewinnen. Bei der Diskussion wägt man ab, das ist natürlich auch, deswegen ist Demokratie so schwierig, weil du natürlich auch zuhören musst, was will der andere, treffen wir uns irgendwo in der Mitte oder kannst du mir ein bisschen das da noch geben, dann gebe ich dir ein bisschen das und das ist dann der Kompromiss, der kommt und deswegen tue ich mich mit Streiten schwer, weil ich habe also natürlich mit Menschen auch schon streiten müssen, wo du einfach sagst, das führt zu nichts hin, das geht nicht, weil das ist so aggressiv und so aus der Welt und so überhaupt kein Raum für mich, sagen wir mal, oder für jemand anderen, dass man sagt, da musst du tatsächlich aufhören. Weil wenn du nicht zuhören kannst und dem anderen nicht auch sagst, okay, ich sehe es anders, aber ich verstehe, warum du das so siehst oder so, also dann würde ich immer eher auf die Diskussion gehen und nicht auf Streiten.
Ja, da bin ich auch total bei Ihnen. Weil es immer doof ist in einer Unterhaltung, wenn jemand unbedingt Recht haben möchte und noch viel wichtiger, gewinnen möchte.
Ja, eben. Und Streit beinhaltet das eigentlich.
Ein Verlierer und ein Gewinner.
Also genau. Mhm. Ja. Also das.
Was würden Sie denn unserer Gesellschaft jetzt, wenn Sie da so drauf schauen, empfehlen?
Also ich finde tatsächlich, dass der Ton insgesamt viel härter, viel brutaler geworden ist. Ich sehe das also, wenn jetzt, vorher habe ich schon mal gesagt, so mit Türen aufhalten. Wir haben da zum Beispiel da in München so ein Einkaufseventhaus, da gibt's Glastüren. Und da geht man durch und ich würde nie durch so eine Glastür gehen und sozusagen so durchgehen und einfach nicht nach hinten schauen, sondern ich schaue nach hinten, wenn jetzt jemand in der Nähe ist, dann halte ich die Hand, und dann übernimmt derjenige, ohne dass mir jetzt gleich in Ohnmacht fällt, wie toll das ist, sondern das ist halt so. Weil, das gibt's heute nicht mehr. Ich sehe das, dass junge Leute, die gehen da durch und die Tür fliegt zu, ob da jetzt eine Frau mit dem Kinderwagen kommt oder jemand im Rollstuhl. Es wird nicht die Tür aufgehalten mehr. Zum Beispiel, das finde ich so als und der Ton insgesamt ist grober geworden, finde ich.
Also eine Portion Höflichkeit würde ich mir wünschen wieder.
Würden Sie? Also ein Bitte, ein Danke, was weiß ich, oder es hat gut geschmeckt oder eben. Ich finde schon ein bisschen ein angenehmer Ton ist einfach, tut allen gut. Also ich bin auch der Meinung, dass es einfach gesund ist.
Ich möchte jetzt ganz gern mit einem Zitat aus Ihrem Buch das Gespräch beenden. Und zwar, entscheidend ist doch, was man aus seinem Leben macht. Und die Liebe. Sie ist das Wichtigste. Von Elmar Wepper.
Ja.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Dankeschön für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.